In die Steppe zwischen Wolga und Don hatte der Winter seine Spähtrupps vorausgesandt. Die ungewöhnliche Wärme der ersten Novembertage war um den 6. herum einem schneelosen Frost gewichen, der den Schlamm der endlosen Wege in Asphalt verwandelt hatte. Auf dieser erfreulichen Glätte sprang munter ein kleiner grauer Kraftwagen dahin. Er kam von der großen Schlucht im Süden, in die sich die deutschen Stäbe und Trosse vergraben hatten, und strebte in Richtung auf dem Bahnhof Kotlubani vorwärts. Der Fahrer, der aus winterlicher Vermummung mit zwei pfiffigen Augen und einer geröteten Stupsnase in die Welt blickte, ließ dem kleinen Gefährt alle Freiheiten. Gelegentlich nahm er sogar, obwohl die vereiste Scheibe die Sicht beschränkte, die Hände vom Lenker, um schnell einmal die schilfleinenden Forsthandschuhe abzustreifen und die verklammten Finger zu reiben. Wer im Frieden als Überlandfahrer Mammuts von 6 und 8 Tonnen gebändigt hatte, konnte sich das mit so einem Volkswagenküken schon erlauben. Auch dem Offizier neben dem Führersitz machte die Kälte zu schaffen, trotz des gefütterten Übermantels und zweier Decken. Seine Füße trommelten in wechselnden Rhythmen gegeneinander auf den Boden oder an die blechernen Wände. »Unverschämt kalt«, brummte er zwischen den Zähnen, die an einer Zigarre kauten. »Kaputt frieren kann man in dieser Blechkiste.« »Das macht der Heckmotor, Herr Oberleutnant«, ließ sich der Fahrer durch seine Wolle hindurch vernehmen. »Die Zivilausführung ist besser. Die wird mit den Abgasen geheizt.« »Schwacher Trost, mein Lieber«, lacht der andere. »Na, stecken Sie sich mal hier den Nasenwärmer an. Dessen Abgase sind auch nicht zu verachten.« Er hatte aus den Tiefen seiner Umhüllungen eine Zigarre hervorgefingert und schob sie seinem Nachbarn unter den Kopfschützer. »Übrigens, wollen wir nicht undankbar sein. Ich weiß jedenfalls nicht, wie ich durch den Morast der Ukraine und die Kalmückenwüste durchgerutscht wäre, ohne diesen freundlichen Kasten. Dass wir ihn noch mal im russischen Winter brauchen würden, daran haben seine Väter freilich nicht gedacht. Wir ja eigentlich auch nicht, Herr Oberleutnant. Und das ist nun schon der 2. Winter. Und hoffentlich der letzte, Lakosch. Einmal muss ja auch dem Iwan die Puste ausgehen.« Der Fahrer Lakosch zog bedächtig an der Zigarre und schielte mit Nase und Augen zu dem Offizier hinüber. Er nahm Witterung. Oberleutnant Breuer, Reservist, vor wenigen Wochen erst als Chef der Abteilung 1C zum Divisionsstab gekommen, war umgänglicher als der frühere 1C, ein aktiver Hauptmann, der streng auf Abstand hielt. Trotzdem war Vorsicht geboten, man kannte sich noch zu wenig. Das Ergebnis befriedigte ihn. Es lag Angenehmes in der Luft. So ließ er denn die Frage los, die ihm schon einige Tage auf der Seele brannte. »Stimmt das eigentlich, Herr Oberleutnant, dass die Division jetzt in Ruhe kommt?« »Wenn man tagtäglich in demselben Wagen durch die Tücken feindlichen Landes stolpert, dasselbe dreckige Bunkerloch teilt und aus demselben Kochgeschirr isst, dann bleibt da nicht mehr viel Raum für Geheimnisse. Mögen sie auch noch so dienstlich abgestempelt sein.« Der Offizier betrachtete Lakosch eine Weile aus den Augenwinkeln, dann lachte er. »Haben Sie schon wieder etwas läuten hören, Sie Schlauberger?« »Ja, es stimmt. Wenn wir unseren neuen Auftrag da oben im Donbogen ausgeführt haben, geht es nach Millerovo, in die Winterquartiere. Aber quatschen Sie vorläufig nicht darüber. Dann wird es ja wohl auch mal wieder Urlaub geben?« Breuer zog seinen Schal fester um den Hals und schwieg. Urlaub? Seit über einem Jahr hatte er Frau und Kinder nicht mehr gesehen. Von dem Feldlazarett, in dem er sich über 6 Wochen lang von einer Ruhr gesund gehungert hatte, war ein Erholungsurlaub dringend empfohlen worden. »Geht nicht, Breuer«, hatte der General gesagt. »Wir brauchen jetzt jeden, vielleicht zu Weihnachten. Legen Sie sich in Ihren Bunker und schonen Sie sich.« Als ob man sich vor Stalingrad schonen konnte. In langwierigen und verlustreichen Kämpfen hatten die beiden Grenadierregimenter endlich das Traktorenwerk genommen und waren bis dicht an die Wolga vorgestoßen. Jetzt lagen die Kompanien durchweg, nur noch 8 bis 15 Mann stark und fast alle ihrer Offiziere beraubt, in dünner Linie am oberen Rand des Steilufers. Verlaust und verdreckt, frierend und zu Tode erschöpft, schon seit Wochen ohne Ablösung, dem Geschossregen der russischen Artillerie und Granatwerfer preisgegeben. Und die schlecht ausgebildeten Leute des spärlichen Ersatzes wurden von den Scharfschützen abgeknipst wie die Fliegen. Unten im Steilhang aber saßen die Russen fest wie die Kletten und konnten selbst durch Stukas nicht von dort vertrieben werden. Allnächtlich bekamen sie Zuzug über den Fluss und machten ständig Gegenstöße, die der verkrüppelten Division neue Verluste brachten. Wie hatte noch Hitler gesagt? Ich kämpfe in Stalingrad nur noch mit Spähtrupps.